ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und diese Woche geht es um das leidige Thema Wohnungssuche. Laut des Sozialmonitors 2026 fehlen in Deutschland derzeit rund 1,4 Millionen Wohnungen. Und deshalb ist die Suche nach Wohnungen natürlich auch umso schwerer. Wir sprechen heute über zwei Entscheidungen am Bundesgerichtshof, bei denen es um Mietwohnungen ging. Einmal ging es um eine mögliche Diskriminierung bei der Wohnungssuche und einmal ging es um die Untervermietung von Mietwohnungen. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer üblicher geworden, ob es für einen längeren Urlaub ist oder vielleicht sogar, weil man den günstigen Mietvertrag auch weiter behalten will. Aber zunächst einmal geht es hier um einen Fall von Diskriminierung bei der Wohnungssuche über einen Makler. Und mit dieser Entscheidung hat sich meine Kollegin Exona Hüseni intensiv beschäftigt. Hallo Exona.
Hallo Fabian.
Exona, vielleicht kannst du uns mal kurz in den Fall reinholen. Um was ging es denn da genau?
Ja, es geht um den Fall von Humaira Wasim. Humaira Wasim hat gegen einen Immobilienmakler geklagt. Man muss dazu sagen, sie ist in Deutschland geboren, aufgewachsen und sie arbeitet als Grundschullehrerin. Vor ein paar Jahren hat sie für sich und ihre kleine, aber etwas größer werdende Familie eine Wohnung gesucht und als sie dann eine passende Anzeige auf einem Wohnungsportal fand, schrieb sie sofort den Makler über das Kontaktformular an. Die Antwort vom Makler kam dann ziemlich schnell: Alle Besichtigungstermine sind schon vergeben. Das fand sie ein bisschen komisch, weil sie hat jeden Tag diese Wohnungsanzeigen durchforstet, diese Portale. Und die Wohnung war erst ganz frisch drauf. Deswegen dachte sie, so schnell können die Besichtigungstermine doch noch gar nicht weg sein. Deswegen hat sie einen kleinen Test gewagt. Und zwar hat sie dieselbe Anfrage nochmal gestellt, mit identischen Angaben zu ihrem Beruf, ihrem Einkommen. Diesmal aber unter dem Namen Julia Schneider. Und plötzlich, siehe da, gab es doch einen freien Besichtigungstermin. Um ihren Verdacht zu überprüfen, der sich da langsam aufgetan hat, wiederholte sie dieses Vorgehen mehrfach. Mit Namen von Verwandten, zum Beispiel den Namen ihrer Schwester und dann hinterher immer noch einen deutschen Namen, zum Beispiel Schmidt oder Spieß. Das Ergebnis war ziemlich krass und eindeutig. Für alle Anfragen mit einem pakistanischen Namen hat sie Absagen kassiert und für die Anfragen mit deutschem Namen aber Zusagen. Humaira Wasim sah darin eine Diskriminierung wegen ihrer ethnischen Herkunft und forderte vom Makler 3.000 Euro Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem AGG. Er hat darauf aber nicht reagiert, dann hat sie ihn verklagt und im Dezember kam der Fall dann vor dem BGH, wurde dort verhandelt und jetzt kam das Urteil.
Und wie hat der BGH jetzt entschieden?
Ja, der BGH hat entschieden, das, was da passiert ist, war eine klare Diskriminierung. Das hat der Vorsitzende heute auch wirklich in Richtung von Humaira Wasim, die auch da war, gesagt. Er hat gesagt, es ist eine klare Diskriminierung. Und was er auch gesagt hat, die Testanfragen, die sie gestellt hat, die sind grundsätzlich zulässig gewesen. Sonst könnte man so eine Diskriminierung ja schwerlich nachweisen. Außerdem hat der BGH heute entschieden, dass auch Makler nach dem AGG haften können und nicht nur Vermieter. Makler seien das Nadelöhr, hat der BGH gesagt, durch das Interessenten eben erstmal durch müssen, um überhaupt zu einer Besichtigung zu kommen. Die Makler entscheiden ja auch oft eigenständig, wer überhaupt zur Besichtigung eingeladen wird. Das heißt, am Ende steht, das Diskriminierungsverbot, das gesetzliche, gilt eben nicht nur zwischen Wohnungsinteressent und Vermieter, sondern auch zwischen Wohnungsinteressent und Makler.
Ich habe sogar Frau Wasim kurz nach der Urteilsverkündung hier kurz sprechen können. Sie ist bei uns im Studio vorbeigekommen und ich habe sie kurz interviewt und da hören wir mal kurz rein. Frau Wasim, wie geht es Ihnen jetzt?
Ja, also ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich mit dem Urteil natürlich und auch sehr erleichtert. Also da ist auch eine gewisse Anspannung von meinen Schultern gefallen nach diesem langjährigen Prozess und ja.
Ja, Sie haben ja in der ersten Instanz sogar verloren. Wie war das damals? Also wie haben Sie sich da gefühlt?
Ja, sehr niedergeschlagen, weil für mich war ja klar, ich wurde diskriminiert und für mich war das so schwarz auf weiß, ich gewinne jetzt den Fall. Und dann habe ich verloren und das war dann erstmal so ein bisschen niederschlagend, ne? Und ja, da musste ich auch erstmal mich motivieren, ja, nee, es lohnt sich, ich muss weitermachen und ja, ich muss weiter hoffen.
Andere Leute, Sie da nochmal bestärkt, also ja. Ihre Anwälte?
Meine
oder?
Anwältin, ja, die Frau Fatma Bostan, die hat dann auch mal gesagt, ja, wir sollten in Berufung gehen und dass wir es auf jeden Fall auch wegen der Wichtigkeit weiter versuchen müssen und auch weil hier eine Gesetzeslücke einfach vorliegt, ne? Also der Makler haftet nicht, aber führt die Diskriminierung durch. Also das geht natürlich nicht, ne? Und gerade auch, weil es so wichtig ist und so bedeutsam ist, müssen wir weitermachen.
Und jetzt hat der BGH für Sie entschieden. Wie hat sich das jetzt angefühlt?
Ja, das war ein Gefühl der Bestätigung und der Gerechtigkeit natürlich, dass jetzt meine Erfahrung, nicht nur meine persönliche Erfahrung, ich selbst das gefühlt habe, sondern dass ich das jetzt auch bestätigt bekomme, ernst genommen werde. Es ist dir passiert und wir bestätigen das.
Und was erhoffen Sie sich jetzt davon, auch vielleicht für andere?
Ja, dass andere auch sich trauen, sich dagegen zu wehren, wenn sie ungerecht behandelt werden oder wenn ihnen Chancen verwehrt werden, allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, sei es jetzt im Alltag, im Arbeitsmarkt auch oder im Wohnungsmarkt. Und dass man sich immer dagegen wehren sollte.
Dann noch die Frage zum Abschluss vielleicht. Wie sieht es aktuell bei Ihrer Wohnungssituation aus? Haben Sie inzwischen eine Wohnung?
Ja, ich habe dann relativ schnell, dann ein paar Monate später, auch eine Wohnung gefunden. Und ja, da leben wir jetzt auch schon seit circa 3 Jahren. Und tatsächlich ist unser Vermieter auch Deutscher. Also es gibt auch gute Menschen und das macht mir auch Hoffnung und ja.
Vielen Dank, Frau Wasim.
Ja, danke schön.
Exona, das war jetzt hier Frau Wasim. Was sagst du denn, was glaubst du, was hat dieses Urteil für Auswirkungen allgemein?
Ja, also das Urteil zeigt ja ganz klar, dass Diskriminierung bei der Wohnungssuche nicht folgenlos bleibt, auch wenn es die Makler machen. Und es stärkt ganz klar auch die Betroffenen von Diskriminierung und zeigt ihnen, dass es sich lohnt, sich gegen eine Diskriminierung zu wehren. Auch dann eben, wenn diese Diskriminierung nicht durch den Vermieter selbst, sondern durch den Makler erfolgt. Und ich würde sagen, das Urteil ist auch ein sehr deutliches Signal an die Makler, dass die eben bei der Auswahl von Interessenten im Einklang mit dem AGG handeln müssen. Also ich würde sagen, es hat für die Makler vielleicht einen Abschreckungseffekt, was Diskriminierung angeht.
Alles klar, danke Exona. Über das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, darüber wollen wir jetzt nochmal genauer sprechen und dazu habe ich einen Experten eingeladen, Professor Merdat Payande. Er lehrt an der Bucerius Law School in Hamburg mit dem Schwerpunkt Antidiskriminierungsrecht. Hallo Herr Payande.
Hallo Herr Töpel.
Das AGG, über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, möchte ich gerne mit Ihnen ein wenig sprechen. Das gibt es ja seit 20 Jahren. Wie kam es eigentlich zu diesem Gesetz?
Dazu muss man sich vor Augen führen, worum es in dem Gesetz geht. Es geht darum, Diskriminierungen im Arbeitsrecht, aber auch in bestimmten Bereichen des Zivilrechtsverkehrs darüber hinaus zu bekämpfen. Wenn es das AGG nicht gäbe, dann würde man sagen, Diskriminierungen sind in diesem Rahmen aufgrund der Privatautonomie erlaubt. So ganz stimmt das natürlich auch nicht. Vor dem AGG gab es da schon ungeschriebene Grundsätze im Arbeitsrecht und auch im Zivilrecht hat man über enge Grenzen, wie etwa die Sittenwidrigkeit, nachgedacht. Aber es gab schon lange eine Diskussion um eine gesetzliche Regelung von Diskriminierung in diesem Bereich und der maßgebliche Impuls für das AGG kam hier aus dem europäischen Unionsrecht. Es gab und gibt eine Reihe von Richtlinien, die für bestimmte Diskriminierungskategorien, also die sogenannte Rasse und ethnische Herkunft, aber auch das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung und Alter und in bestimmten Lebensbereichen, eben auch im Arbeitsrecht und im allgemeinen Zivilrechtsverkehr, hier Diskriminierungsverbote vorsehen und den Gesetzgeber dazu verpflichten, tätig zu werden, Diskriminierung zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass es keine Diskriminierung gibt und entsprechende Sanktionen, wie das Unionsrecht sagt, hier vorzusehen. Das war der Hintergrund für die Verabschiedung des AGG.
Das AGG unterscheidet hier auch zwischen aus Gründen der Rasse und aufgrund der ethnischen Herkunft. Was genau ist denn da eigentlich der Unterschied?
Ja, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Diese Begriffe kommen aus der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU, wo eben die beiden Kategorien verwendet werden. Das Problem ist, mit der Rasse wird hier ein Tatbestandsmerkmal normiert, das in der Realität keine Entsprechung hat. Mhm. Es gibt keine menschlichen Rassen, das sagt auch die Richtlinie. Und daher fällt es auch schwer, in der Praxis darunter zu subsumieren oder das auch nur zu definieren. Und das zweite Problem ist, es geht auch nicht um feststehende Kategorien. Es geht ja nicht darum, dass ein Mensch eine bestimmte Rasse hat, die gibt es ja auch gar nicht, oder eine ethnische Herkunft, sondern es geht um die Vorstellung der Person, die hier diskriminiert, dass ihr Gegenüber irgendwie anders ist und nicht dazugehört. Das heißt, in der Praxis wird oftmals gar nichts dazu gesagt, was hier vorliegt. Es wird selten an das Merkmal der Rasse angeknüpft, eigentlich immer auf ethnische Herkunft abgestellt. Und dann wird auf so Stellvertretermerkmale rekurriert, also sowas wie die Hautfarbe, den Namen, die Sprache, eine Religion oder eine Staatsangehörigkeit. Maßgeblich ist dabei, dass man irgendwie, oder dass die diskriminierende Person irgendwie einen vermeintlichen Unterschied von der deutschen Mehrheitsgesellschaft sieht, ungeachtet, ob es den überhaupt gibt, ob sich dabei überhaupt um einen relevanten Unterschied handelt.
Jetzt hatten wir ja diesen Fall am Bundesgerichtshof, wo es um eine Wohnungssuchende ging. Sie haben das sicherlich auch mitbekommen. Was ist denn Ihr Eindruck, was bedeutet dieses BGH-Urteil konkret für Menschen auf Wohnungssuche?
Also wir wissen aus einer ganzen Reihe von Studien, dass gerade für Menschen mit einer Migrationsgeschichte die Wohnungssuche sehr schwierig ist. Das wissen wir aus Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und auch aus Studien wie beispielsweise des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Also rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein erhebliches Problem. Die ist nach dem AGG untersagt. Und der BGH hat jetzt im Wesentlichen zwei Klarstellungen vorgenommen. Er hat zum einen entschieden, die Frage, wer im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsverbot hier gebunden ist und gegen wen sich eine wohnungssuchende Person dann auch mit einem Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung wenden kann. Und hat bestätigt, dass das eben nicht nur der Vermieter ist, mit dem man potenziell einen Vertrag schließt, sondern eben auch der Makler. Das war nicht so ganz selbstverständlich, weil das AGG hier das Diskriminierungsverbot bei der Begründung, Durchführung und Beendigung von Verträgen vorsieht. Der BGH hat aber überzeugend gesagt, ein effektiver Diskriminierungsschutz setzt hier voraus, dass der Makler als Nadelöhr für den Wohnungsmarkt auch erfasst wird. Und zum anderen hat der BGH auch klargestellt, dass diese Testing-Verfahren, die die betroffene Klägerin hier auch durchgeführt hat, zum Nachweis einer Diskriminierung, dass die zulässig sind. Konkrete Bedeutung ist nun, dass weder Vermieter noch Makler noch Immobilienverwalter diskriminieren dürfen bei der Wohnungssuche und dass es gegebenenfalls Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche gibt.
Sie hatten ja schon gesagt, dieses Testing, das war in Ordnung, das so zu machen. Das hilft ja auch für die Beweislage, sag ich mal. Also wenn sowas mündlich stattfindet, ist es ja wahrscheinlich etwas schwieriger, das auch nachzuweisen, dass man ja da eine Absage aufgrund dieses Nachnamens zum Beispiel bekommen hat. Wie läuft das sonst in der Praxis? Also ich sag mal, es gibt ja viele Fälle von, ich will in den Club reinkommen und komme nicht rein oder ich bekomme vielleicht nicht den Tisch im Restaurant. Wie kann ich das dann da konkret nachweisen?
Grundsätzlich, es geht ja jetzt um zivilrechtliche Ansprüche, gelten die allgemeinen Regeln, die hier im Zivilrecht und Zivilprozess gelten. Aber wir wissen, Sie haben es ja auch gerade schon ausgeführt, dass das im Bereich der Diskriminierung durchaus schwierig ist. Wir haben Fälle, wo jemand sagt, du kommst hier nicht rein, weil du dieses Merkmal hast oder jenes oder ich stelle keine Menschen aus dieser Gruppe ein oder mit dieser Religion. Aber das sind natürlich die Ausnahmefälle. Und das heißt, dass man ganz oft vor der Frage steht, wie kann ich eigentlich nachweisen, dass ich diskriminiert wurde? Hierfür sieht das AGG, auch wieder aufbauend auf den europäischen Richtlinien, eine Regelung zur Beweiserleichterung vor. Keine vollumfängliche Beweislastumkehr, aber eine Beweiserleichterung. Ich muss Indizien vorbringen, die eine Benachteiligung vermuten lassen. Und dann muss die Gegenseite nachweisen, dass keine unzulässige Benachteiligung vorlag. Und da ist dieses Testingverfahren eine Methode, um eben diese Indizien vorzubringen. Das hat der BGH jetzt explizit bestätigt, dass das geht. Das war aber auch jetzt zu erwarten, weil der Gesetzgeber selbst davon ausgegangen ist. Also in den Gesetzgebungsmaterialien zum AGG steht das als eine Möglichkeit, um diese Indizien zu erbringen, drin, dieses Testingverfahren.
Gibt es denn auch Ausnahmefälle, in denen eine Benachteiligung zum Beispiel auch zulässig sein könnte? Also sieht das Gesetz da auch etwas vor?
Ja, das AGG hat hier eine ganze Reihe von Ausnahmen und Rechtfertigungsgründen. Es ist relativ unübersichtlich, muss man sagen, oder komplex. Es unterscheidet einmal zwischen unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungen und sagt, dass bei mittelbaren Diskriminierungen eine Rechtfertigung aus sachlichen Gründen möglich ist. Und es gibt Sonderregeln fürs Arbeitsrecht und es gibt Sonderregeln für bestimmte Diskriminierungskategorien, also die Religion und das Alter etwa. Bei rassistischer Diskriminierung ist die Gesetzeslage eher streng. Das hat auch einen guten Grund, weil rassistische Diskriminierung die Würde eines Menschen betreffen und das Persönlichkeitsrecht. Und zudem ist regelmäßig auch kein wirklicher sachlicher Grund ersichtlich, warum ich eine Person im Arbeitsrecht oder im Zivilrechtsverkehr aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Migrationsgeschichte oder sonst irgendwie benachteilige und diskriminiere. Deshalb gibt es da eigentlich keine Möglichkeit der Rechtfertigung.
Jetzt betrifft eine Diskriminierung ja nicht nur Menschen auf der Wohnungssuche, sondern auch andere Bereiche, zum Beispiel auch das Arbeitsrecht oder der Arbeitsmarkt. Ist das wirklich der häufigste Fall vom AGG, der Arbeitsmarkt, oder wie würden Sie das einschätzen?
Auf dem Arbeitsmarkt gibt es jedenfalls sehr viele Fälle, auch sehr viele Gerichtsverfahren und es gibt auch sehr viele Beratungsanfragen und auch andere Studien zeigen, dass das hier ein großer Bereich ist, auf dem Diskriminierung stattfindet. Das AGG regelt den arbeitsrechtlichen Sektor auch sehr umfassend und erfasst hier Diskriminierung bei der Einstellung, bei der Beförderung, bei der Entlassung, aber auch Diskriminierung während der Beschäftigung, auch Belästigung, die etwa vom Arbeitgeber selbst oder von anderen Arbeitnehmenden kommen können.
Gibt es viele solche Fälle, die dann auch vor Gericht landen? Also wir hatten ja jetzt zum Beispiel den Fall jetzt am BGH, der auch in der ersten Instanz erstmal nicht für die Klägerin ausgegangen ist, sondern es hat erstmal wirklich jetzt auch gedauert. Also sind die Gerichte da auch schon richtig aufgestellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt tendenziell eher weniger Gerichtsverfahren, als es Fälle in der Praxis gibt. Wir haben im gesamten Bereich der Diskriminierung den Befund, der auch empirisch sich nachweisen lässt, dass Menschen eher zurückhaltend sind, ihre Diskriminierungserfahrungen vor Gericht zu bringen. Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben, Beweisschwierigkeiten, aber auch generell Fragen des Zugangs zu Gericht. Und im Arbeitsrecht haben wir natürlich nochmal einen Sonderfall, der generell fürs Arbeitsrecht gilt, gerade wenn ich innerhalb eines laufenden Beschäftigungsverhältnisses diskriminiert werde oder mich diskriminiert fühle, dann ist die Hürde, meinen Arbeitgeber zu verklagen, natürlich sehr hoch. Deshalb, es gibt eine ganze Reihe von Verfahren und Entscheidungen, aber in der Praxis gibt es sicherlich noch sehr viel mehr Diskriminierungsfälle, die nicht vor die Gerichte gebracht werden.
Jetzt gucken wir vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal in die Zukunft. Gibt es doch noch Nachbesserungsbedarf, was das AGG angeht oder für die Praxis an den Gerichten? Also wo sehen Sie da noch Sachen, die sich verbessern sollten?
Ja, also das Thema AGG-Reform ist auch ein Dauerthema. Es ist momentan auch wieder auf der politischen Agenda. Da geht es zum einen darum, dass generell an einzelnen Stellschrauben im AGG fraglich ist, ob sie so effektiv sind und zum Teil auch fraglich ist, ob sie mit den europarechtlichen Vorgaben im Einklang stehen. Da gibt es auch neuere Richtlinien, die gerade die Durchsetzungsmechanismen betreffen. Also da ist einiges in der Diskussion. Für den Bereich, den wir hier gerade besprochen haben, da ist eine Regelung ganz prekär. Die sagt nämlich, dass man im Regelfall innerhalb von 2 Monaten seinen Anspruch geltend machen muss. Und das ist eine sehr knappe Frist und die führt in der Praxis auch immer wieder dazu, dass Menschen, die sich ja erstmal vielleicht beraten lassen müssen und überlegen müssen, ob sie gegen eine Diskriminierung vorgehen, dass sie diese Frist versäumen und dann ihr effektiver Rechtsschutz dadurch doch beeinträchtigt ist. Also das ist eine der Baustellen, die hier diskutiert wird und wo durchaus Nachbesserungsbedarf besteht.
Das ist auch irgendwie eine ganz ungewöhnliche Frist. 2 Monate kenne ich sonst so im juristischen Kontext eher selten.
Das stimmt. Das wird damit begründet, dass man den Bürokratieaufwand klein halten will. Also wenn ich als Vermieter jetzt Angebote mache und dann kommt jemand nach 2 Jahren und sagt, ich bin aber diskriminiert worden, dann habe ich da vielleicht gar keine Aufzeichnung oder sowas mehr. Aber Sie haben völlig recht, es ist eine sehr knappe Frist, wenn man es vergleicht mit anderen Konstellationen im Recht. Und es führt eben dazu, dass der effektive Rechtsschutz doch erheblich eingeschränkt wird.
Okay, vielen, vielen Dank. Also wir merken ja irgendwie auf internationaler Ebene hat man teilweise das Gefühl, es wird alles wieder ein bisschen zurückgedreht. Also so, wenn man sich so Donald Trump anguckt und wie da halt mit Antidiskriminierungsregelungen umgegangen wird. Also das haben Sie aber nicht das Gefühl, dass das in Deutschland auch wieder ein bisschen in die andere Richtung sich entwickelt.
Naja, das merkt man leider schon. Man hatte doch in den letzten Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für diese Phänomene. Und man sieht das in verschiedenen Bereichen, wenn etwa über gesetzliche Neuregelungen nachgedacht wird oder auch über den Ausbau von Beratungsmöglichkeiten oder Ähnliches, dass wir da größere Zurückhaltung haben. Also ich sehe da schon eine Rückzugsbewegung und das steht aber auch im Widerspruch dazu, dass Diskriminierung einfach ein erhebliches Problem ist, nicht nur für die betroffenen Menschen, sondern auch für die Gesellschaft generell und das Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat.
Sagt Herr Professor Payande. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
Sehr gerne, liebe Grüße zurück.
Und jetzt wollen wir nochmal auf ein weiteres Urteil vom Bundesgerichtshof schauen. Hier ging es um die Untervermietung von Wohnungen. Wenn man einmal einen günstigen Mietvertrag hat, dann gibt man den natürlich nicht so gerne auf und vermietet die Wohnung vielleicht für längere Urlaube oder auch mal längerfristig auch unter. Doch wie viel darf man dann eigentlich verlangen? Darf man dann nur den eigentlichen Mietpreis verlangen oder vielleicht auch noch ein bisschen was draufschlagen? Der Bundesgerichtshof hat da jetzt ganz klar gesagt, nein, das darf man nicht. Man darf nicht noch mehr draufschlagen. Und mein Kollege Kolja Schwarz hat über die Entscheidung berichtet. Kolja, du kannst uns vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie war der Sachverhalt hier?
Ja, sehr gerne. Hallo Fabian. Also in dem Fall ging es um einen Mieter aus Berlin. Der hatte da eine Zwei-Zimmer-Wohnung und er ist dann ins Ausland gegangen, um dort zu arbeiten, konkret nach Kanada. Und er wollte diese Wohnung natürlich nicht aufgeben in dieser Zeit, sondern behalten. Es ging wohl um 1,5 Jahre, die er eigentlich nach Kanada gehen wollte. Und dann hat sich diese Zeit im Ausland verlängert, unter anderem wohl wegen Corona. Er hatte für die erste Zeit eine Genehmigung von seiner Vermieterin, die Wohnung unterzuvermieten, und hat das auch getan. Und als sich die Zeit im Ausland dann verlängert hat, hat er seine Vermieterin wohl angeschrieben, sagt er. Da kam aber nie eine Antwort. Und dann hat die Vermieterin ihm irgendwann gekündigt und auf Räumung geklagt. Und sie hat gesagt, naja, er befindet sich gar nicht im Ausland. Das war so das erste Argument. Und es gibt keinen Grund für die Untervermietung. Und deswegen hat sie ihm gekündigt. Dann kam das Ganze zum Prozess. Und irgendwann, und das ist jetzt das Spannende und die Frage, um die es auch dann vor dem Bundesgerichtshof diese Woche ging, stellte sich heraus, dass er diese Wohnung für wesentlich mehr Geld weitervermietet hatte an seine Untermieter, als er selbst an die Vermieterin gezahlt hatte. Und da hat die Vermieterin gesagt, na, es kann ja wohl nicht sein, dass der jetzt mit meiner Wohnung da Gewinn macht, und hat das dann auch als Kündigungsgrund mit angegeben.
Wesentlich höher, hast du gerade gesagt. Was heißt das denn konkret? Um welche Summen ging es denn da?
Ja, also er hat für diese Zwei-Zimmer-Wohnung 460 Euro Netto-Kaltmiete an die Vermieterin bezahlt.
Traum.
Ja, ganz gut für Berlin. Und hat dann von den Untermietern 962 Euro Netto-Kaltmiete genommen und bekommen jeden Monat. Also mehr als 500 Euro mehr, genau. Und er hat das erstens damit gerechtfertigt, dass er die Wohnung nicht leer weitervermietet hat, sondern da seine komplette Einrichtung drin gelassen hatte. Er sagte, eine hochwertige Einrichtung. Also da war alles dabei, die kompletten Möbel, aber auch die voll ausgestattete Küche, technische Geräte, die Waschmaschine und so weiter. Und dann hat er gesagt, außerdem war die Miete auch mit diesen 962 Euro noch sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderen Wohnungen in Berlin. Und seine Untermieter waren durchaus glücklich damit. Also das waren so seine Argumente. Und das ist auch nicht ganz zu Unrecht. Ich habe selber mal die Woche ein bisschen geschaut, was Wohnungen, möblierte Wohnungen so kosten in Berlin. Und da war man sehr schnell auch weit über 1.000, 1.500, 1.700 für vergleichbar große Wohnungen. Also er hat nicht ganz Unrecht, aber jetzt stellte sich zum ersten Mal die Frage, darf er sozusagen diesen Aufschlag nehmen, egal welche Gründe er dafür hat, oder darf er das eben nicht? Also war die Kündigung durch die Vermieterin gerechtfertigt oder hätte sie ihm die Genehmigung für die Untervermietung weiter erteilen müssen?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Du hast ja eben gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, der hatte er keine Zustimmung mehr von der Vermieterin.
Ja.
Ist die Sache damit nicht schon auch klar? Also ist das nicht ihre Sache, ob sie die Untervermietung zulässt oder nicht?
Ja, nicht ganz. Also das Gesetz sagt zwar, man braucht die Genehmigung, also die Zustimmung des Vermieters, aber das Gesetz sagt, dass der Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen eben zustimmen muss, und zwar immer dann, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse daran hat, an dieser Untervermietung, und das Interesse, also der Grund dafür quasi, erst nach dem Vertragsschluss. Also man hatte den Mietvertrag schon und dann ist der Grund entstanden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man eben eine gewisse Zeit aus beruflichen Gründen zum Beispiel in eine andere Stadt geht oder ins Ausland. Das sind so Gründe dafür, weil dann hat man natürlich ein Interesse, wenn das nur für eine gewisse Zeit ist, dass man seine Wohnung in dieser Zeit nicht aufgibt und danach zurückkommen kann. Und da sagt die Rechtsprechung, das ist ein berechtigtes Interesse und da muss der Vermieter auch zustimmen. Was bisher aber eben noch nicht entschieden war, ist, ob der Mieter die Wohnung dann mit Gewinn weitervermieten, untervermieten darf. Und das hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden.
Okay, ich wollte gerade sagen, 500 Euro im Monat mehr zu verdienen, ist wahrscheinlich kein berechtigtes Interesse.
Genau, das hat der Bundesgerichtshof auch ganz klar gesagt. Also die obersten Zivilrichterinnen und Richter sagen hier, Mieter dürfen mit der Untervermietung keinen Gewinn machen. Ganz klare Aussage. Das ist kein berechtigtes Interesse, sagen die Richterinnen und Richter, denn die Untervermietung dient halt dem Zweck, eine Wohnung zu halten, wenn man sie vorübergehend nicht nutzen kann, oder zum Beispiel auch, wenn nach der Trennung der Partner auszieht und man kann sich die Wohnung alleine nicht leisten, dann kann man auch da ein Zimmer untervermieten. Das ist auch ein anerkannter Grund, aber eben nicht Gewinn zu machen. Und ja, jetzt kann man ja sagen, der hatte ja hier eigentlich auch noch einen anderen Grund, nämlich, dass er ja ins Ausland gegangen ist. Aber das, da ist der BGH gar nicht mehr drauf eingegangen. Also das scheint sozusagen, wenn man Gewinn macht, dann ist das berechtigte Interesse einfach weg. Ganz klare Aussage. Also aufpassen, liebe Mieter, wenn ihr untervermietet.
Jetzt hast du ja eben gesagt, dass der Mieter damit argumentiert hat, dass er auch seine Möbel und seine komplette Einrichtung mitvermietet hat. Also können wir sagen, er vermietet die Wohnung und er vermietet vielleicht noch mal für 500 Euro im Monat seine Stereoanlage und seine Möbel. Also warum geht das denn nicht?
Ja, also für 500 Euro eben. Ne? Da kann man sich jetzt fragen, möchte man 500 Euro für die Möbel ausgeben? Aber der BGH hat die Frage, ob und dann eben auch gegebenenfalls, wie viel man auf die Miete draufschlagen kann für Möbel und Co. offen gelassen. Weil hier in dem Fall die Vorinstanz schon das Landgericht gesagt hatte, das, was er da weitervermietet hat, das war aus ihrer Sicht keine 200 Euro wert. Und dann war es erst recht nicht 500 Euro wert. Und da hat der BGH gesagt, dann müssen wir das gar nicht klären, ob das grundsätzlich möglich ist, weil es bei ihm auf jeden Fall zu viel war. Aber das lässt natürlich diese Frage offen, die total spannend ist, weil natürlich, wenn man seine kompletten Möbel da drin lässt, will man die ja auch nicht einfach so weitergeben. Die werden ja auch abgenutzt und so weiter. Damit hatte der Mieter hier auch argumentiert. Und es gibt auch einen Gesetzentwurf von der Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die möchte gerne regeln, dass dieser Aufschlag für die Möbel da irgendwie eine Grundlage bekommt im Gesetz. Und sie sagt, ja, das muss angemessen sein, was man dafür verlangt. Und sie hat so als Richtwert 5% vorgeschlagen. Klar, das kann mal weniger und mal mehr sein, je nachdem, wie viel da drin ist. 5%, ich habe es mal ausgerechnet, bei den 460 Euro Netto-Kaltmiete sind 23 Euro. Das finde ich jetzt auch wieder übertrieben zu wenig, wenn man da die kompletten technischen Geräte, die Waschmaschine, Bettdecken, die komplett eingerichtete Küche und so weiter weiter vermietet. Das finde ich schon krass, aber ja, das ist eben jetzt juristisch noch nicht geklärt, wie viel es am Ende sein darf. Aber da muss man auf jeden Fall als Mieter aufpassen, wenn man seine Wohnung weiter vermietet. Zu viel würde ich nicht draufschlagen, weil wenn es Gewinn ist, dann kann mir gekündigt werden.
Ja, und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Kann man denn sagen, welche Bedeutung dieses Urteil für die Zukunft hat?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das eine enorme Bedeutung hat. Also wenn man sich den Mietmarkt anschaut, du hast es vorhin selber gesagt, wenn man in Berlin guckt, das ist echt schwer oder auch in ganz vielen anderen Städten natürlich eine Wohnung zu bekommen und möblierte Wohnungen gibt es immer wieder und die sind dann teuer. Und ja, ich würde sagen, Untermieter können jetzt auf jeden Fall auf günstigere Wohnungen hoffen. Sagt vielleicht manch einer, naja, wie kann man das denn kontrollieren? Aber wenn ich die Genehmigung von meinem Vermieter habe, die Wohnung weiter zu vermieten und der schaut dann mal, für was ich das mache oder wie ich das inseriere, dann droht mir eben, dass die Wohnung gekündigt wird, wenn ich da Gewinn mache. Also da würde ich schon deutlich aufpassen. Von daher glaube ich schon, dass das eine enorme Bedeutung hat.
Vielen Dank, Kolja.
Sehr gerne.
Und am Ende nochmal, wir sind mit unserem Podcast für den Jurius Podcast Preis für den besten Jura Podcast nominiert. Wir haben uns natürlich darüber sehr gefreut und ihr könnt noch bis zum 31.01. abstimmen. Den Link zur Abstimmung packen wir euch in die Shownotes. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Eva-Maria Lemke öffnet im Podcast Dark Matters die Tür zu einer Welt, die eigentlich im Verborgenen bleiben soll. Woche für Woche mit einer neuen Geschichte, die zeigt, wie die Nachrichtendienste arbeiten. In der vierten Staffel geht es um eine neue Zeit, in der alte Fragen, Krieg und Frieden von Verbündeten und Feinden nicht mehr eindeutig zu beantworten sind. Wie stellen sich Staaten, Dienste und Agenten darauf ein? Die ARD-Geheimdienstexperten Michael Götzschmidt und Holger Schmidt geben Antworten. Eine neue Folge Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste gibt es jeden Mittwoch zuerst in der ARD Audiothek. Und das war es dann auch für diese Woche. Wir freuen uns natürlich immer über Mails an justizreporterinnen@swr.de, wenn ihr Themenvorschläge oder Lob und Kritik habt. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich am Mikrofon Fabian Töpel.